Ja, dann darf ich euch begrüßen zum heutigen Bibelabend. Ich möchte zuerst beten, dann singen wir noch ein Lied. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen. Dürfen wissen, du bist real und gegenwärtig mitten unter uns, Herr. Da wollen wir uns dürfen versammeln im Namen Jesu Christi und dürfen wissen, du wohnst in unseren Herzen, aber du bist speziell auch, wenn Gläubige zusammenkommen in ihrer Mitte, um auch einfach können durch deine Gegenwart aus deinem Wort raus unsere Herzen prägen, unser Leben prägen. Wir sind so dankbar dafür, Herr, dass wir dich dürfen haben als Haupt der Gemeinde. Alle Belange der Gemeinde, es liegt alles in deiner Hand und dir gehört alle Macht und Ehre, alle Anbetung. Wir wollen uns beugen vor deinem Wort, wir wollen uns darunter stellen, Herr, und verhindern dadurch, dass wir uns je irgendwie über dein Wort stellen, sondern dass wir uns vor dir beugen und dir in allem Recht geben. Wir danken dir, Herr, für ja, das Wunder, das wir heute auch dürfen, darüber reden, über das Gnadengeschenk, das Wunder von der Ehe. Herr, wir staunen immer wieder, was du für vollkommene Gedanken hast. Gedanken von der Fülle, von der Zuwendung zum Mensch, für deine Kinder, von der Herrlichkeit und Schönheit. Dir sei Lob und Dank, Herr, und wir bitten, dass du doch unser Verständnis öffnest, unsere Herzen öffnest für dein Reden und dein Wirken, Herr. Lob und Dank sei dir. Amen. Ja, wir sind ja bei diesem Thema im Rahmen von Epheser 5. Das Geheimnis der Gemeinde im Neuen Testament. Und ein Aspekt dieses Geheimnisses ist eben Epheser 5, dieser direkte Vergleich der Beziehung von unserem Herrn Jesus Christus zu uns, zu seiner Gemeinde, mit der Ehe. Wir haben etwa 4 Aspekte des Geheimnisses des Neuen Testamentes schon besprochen. Und durch all diese Aspekte gibt es eigentlich einen Hauptpunkt, der wichtig ist die Tatsache, dass die Gemeinde darstellt, dass es eine neue Art von Beziehung gibt, Gott eine neue Art von Beziehung, von Gemeinschaft geschaffen hat mit der neutestamentlichen Gemeinde. Wenn wir denken eben an den Epheserbrief, der sehr zentral ist zu diesem Thema, wenn da zum Beispiel steht im Epheser 3, dass Paulus den Auftrag hatte, Vers 9, die Heiden darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, welche Art von Gemeinschaft es ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles geschaffen hat durch Jesus Christus, jetzt aber offenbart durch die Gemeinde. Diese neue Art von Gemeinschaft, die es bisher in dieser Engheit zwischen Gott und Menschen schlicht nicht gab. Oder wir haben im Kolosserbrief dann gesehen, dass das Geheimnis Gottes und das Geheimnis des Christus eben in dieser neuen Gemeinschaft besteht, Herzen in Liebe zusammengeschlossen. Das ist dieses zentrale Geheimnis, zentrale Thema zum Geheimnis des Neuen Testamentes. Eine neue, tiefe Gemeinschaft, Herzen in Liebe zusammengeschlossen. Und darum erstaunt es uns ja auch nicht, dass das Bild der Ehe hier einen ganz zentralen Punkt hat. Wir haben gelesen, ich lese es vielleicht noch einmal eben in Epheser 5, ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Da haben wir schon eine erste Hauptleitlinie für die Ehe, ganz besonders für die Gemeinde, für die Männer. Sich selbst hingegeben, damit er sie heilige, Christus jetzt die Gemeinde, und reinige durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und jetzt dieses weitreichende Ebenso. Stellen wir uns das vor. Ebenso wie das, was soeben gesagt wurde. Christus hat sich selbst in allem hingegeben für die Gemeinde, damit er sie sich darstelle, heilig, ohne Flecken und Runzeln, unverklagbar, tadellos. Und jetzt dieses, heute fast gesagt, tragische, ebenso. Es stellt uns Männern den Maßstab. Ebenso wäre es gut, wenn die Männer ihre eigenen Frauen, das steht nicht da, sondern es steht so, ebenso sind die Männer verpflichtet, verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Und jetzt wieder so ein weitreichendes gleich wie der Herr die Gemeinde. Das haben wir das letzte Mal gesehen, diese Dreierschaft, Dreierauftrag für die Männer, nämlich zu lieben, zu nähren und zu pflegen. Zu lieben, zu nähren und zu pflegen. Wir können abschauen, wie Christus das gemacht hat mit der Gemeinde. Und so können wir daraus Schlüsse ziehen und es zeigt uns den Maßstab, was unser Auftrag ist, unsere Frau zu lieben, zu nähren, zu pflegen. Da ist natürlich sehr viel drin, ihre Bedürfnisse stillen, ihr Schutz geben, und zwar nach Körper, Seele und Geist sind wir Männer beauftragt, unserer Frau Schutz zu geben. Gerade eben auch im seelischen Bereich, die Gedankenwelt der Frau ist manchmal unergründlich. Ich sage, dasselbe gilt sicher auch für den Mann, aber wir wissen das manchmal, für uns Männer ist die Gedankenwelt der Frau unergründlich. Und trotzdem ist es unser Auftrag, ihr Schutz zu bieten, Fels in der Brandung zu sein. Dort, wo die Gedankenwelt mit der Frau manchmal durchbrennen will, wo es auch bis hin zu schlechten, zerstörerischen Gedanken gehen kann. Die Frau richtet diese Gedanken übrigens oft gegen sich selber. Dass wir Männer das erkennen und da Leitplanken setzen, ihr versuchen zu helfen. Ja, so weit, so gut können wir sagen. Wir wissen als Männer, wie schwierig oft die Umsetzung im Alltag ist von diesem Auftrag, wie wir mit unserer Frau umgehen sollen. Vielleicht die größte Herausforderung und Schwierigkeit für uns Männer, diesen klaren Auftrag an unsere Frau auch wirklich zu erfüllen, ist ja immer wieder die nötige Zeit dafür. Weil es braucht Zeit, um diesen Auftrag umzusetzen. Und es braucht Energie. Und ist es nicht genau das, was oft so knapp ist in unserem Alltag, dass wir die Kraft noch haben, dass wir überhaupt die Zeit haben, uns nehmen wollen? Und ich bin überzeugt, es ist eigentlich eine der bestinvestierten Themen, wenn wir unsere Zeit dazu einsetzen. Das Ganze ist unter dem großen Thema Prioritäten im Leben des gläubigen Mannes, hat das einen ganz wichtigen Stellenwert. Das ist jetzt nicht das Thema, aber nur zum Erwähnen, das ist vielleicht, mir geht es so, die größte Herausforderung im Erfüllen dieses Auftrages. Der Zeitaspekt und der Kraftaspekt neben all dem anderen, das ja auf uns lastet, auf uns Männern oft. Aber Vers 28 und 29 hier in Epheser 5 machen ja ganz deutlich, dass wenn wir investieren in dieses Thema, unsere Frau zu lieben, zu pflegen, zu nähren, dann investieren wir in unser eigenes Glück. Das ist sehr klar und deutlich formuliert hier in diesen zwei Versen. Für unser eigenes Glück, wir investieren für unsere Zweierschaft. Es erschüttert mich immer wieder, das zu lesen. Vor allem eben dieser Vergleich. Ebenso, gleich wie, und wieder gleich wie Christus. Dieser Maßstab, dieser Vergleich. So wie Christus seinen Leib, nämlich die Gemeinde, hegt und pflegt, sollten auch wir Männer unseren Leib hegen und pflegen. Und unsere Frau ist unser Leib. Das wird auch sehr deutlich. Und der Maßstab ist Christus. Jetzt eben möchte ich heute Abend eigentlich über dieses sehr schöne Thema sprechen, das ich genannt habe, die Symphonie der Ehe. Die Symphonie der Ehe. Es ist immer wieder gut, wenn wir zwischendurch innehalten und uns überlegen, was sind eigentlich die Absichten Gottes? Was sind eigentlich die Gedanken Gottes für uns Gläubige in Bezug auf die Ehe? Wir wissen, Gott hat als Krone der Schöpfung den Menschen geschaffen. Er hat ihn als Mann und als Frau geschaffen. Und das Erstaunliche ist, dass er obendrauf schlussendlich noch ein ganz gewaltiges Kunstwerk gesetzt hat. Nämlich die Ehe. Obendrauf auf die Krone der Schöpfung hat er noch die Ehe gesetzt. Und wir können ganz sicher sein, dass das von Anfang an Gottes Gedanke war, die Ehe zwischen Mann und Frau zu schaffen, als Abbild der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sei es zwischen Gott und seinem alttestamentlichen Volk. Israel wird ja öfters als die Frau Jahwes bezeichnet, von der er sich trennen musste wegen ihrem Ungehorsam. Aber es wird wieder eine Zusammenführung geben. Und als Abbild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde beziehungsweise seiner Braut. Das ist das Kunstwerk obendrauf auf die Krone der Schöpfung, nämlich die Ehe. Gott hat es einfach geschaffen und geschenkt, gegeben den Menschen. Er hat es in unsere Hände gelegt, dieses Kunstwerk der Ehe. Und ich möchte jetzt einige Punkte dazu sagen. Und wir merken sehr rasch, das repräsentiert Gottes Gedanken dazu. Das ist vielleicht ziemlich weit manchmal von unserer Realität entfernt. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns bewusst machen, was Gottes Gedanken sind mit der Ehe. Gott hat sehr viel Tiefgang und Schönheit in diese Einrichtung der Ehe gelegt. Die Tatsache ist, dass wir leider oft dieses Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen. Das wird mir immer wieder schmerzlich bewusst. Und dazu kommt, dass der Teufel es besonders auf die Zerstörung dieses Potenzials, dieses Kunstwerkes, der Ehe, das Gott den Menschen in die Hände gibt, dass wir es anwenden und praktizieren, dass er es in erster Linie gerade auch unter gläubigen Menschen auf dieses Kunstwerk abgesehen hat, dies zu zerstören. Weil er weiß, was für ein Segen daraus kommt, aus einer Ehe nach Gottes Gedanken. Ich möchte einfach der Vollständigkeit halber erwähnen, die grundlegende Voraussetzung für die Ehe nach Gottes Gedanken. Es ist klar, einfach eine enge, intime Beziehung und Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau ohne verpflichtenden Ehebund ist noch keine Ehe. Das ist keine Ehe in Gottes Augen, sondern nach seinem Maßstab ist dies sogar eine Beziehung der Unzucht. Und das ist Gottes Maßstab. Und dieser Maßstab wird sich auch durch den heutigen freien Fall jeglicher Moral in keiner Weise ändern. Gott wird diesen Maßstab nicht ändern. Nur weil heute die Menschen seine Ordnungen mit Füßen treten. Die Ehe nach Gottes Maßstab setzt voraus, dass sie zuallererst als Bund vor Gott und vor der Öffentlichkeit mit der gegenseitigen Verpflichtung zur Verbindlichkeit und Treue geschlossen wird. Das ist klare, grundlegende Voraussetzung für die Ehe. Die Bibel beschreibt dies oft mit Worten wie, er nahm sie sich zur Frau oder er machte sie sich zur Frau. Das war immer ein offizieller, ein öffentlicher Akt der Verpflichtung, der gegenseitigen Verpflichtung des Bundesschlusses, der Ehe. Nirgends finden wir irgendeinen Hinweis in der Bibel, dass es für Gott schon auch okay ist, wenn man sich einfach liebt und aber auch treu ist und einfach ohne öffentlichen Bundesschluss Ehe praktiziert. Finden wir keinen Hinweis. Denken wir auch an die klaren Worte des Paulus, wenn jemand nicht alleine bleiben kann, so ist ihm erlaubt, sie sollen heiraten. Klar und deutlich, der Eheschluss, der Bundesschluss ist die grundlegende Voraussetzung für eine Ehe nach Gottes Gedanken. Das nur als grundlegende Voraussetzung. Dann, gerade wenn man den Epheserbrief liest, auch andere Abschnitte von Paulus, begegnen einem so wichtige Begriffe in Bezug auf enge Gemeinschaft, in Bezug ganz besonders auch auf die Ehe. Und zwar beschreiben diese Begriffe die Schönheit der Ehe. Die Schönheit der Ehe. Und es überträgt sich sehr oft nahtlos eigentlich auf die zukünftige Zusammenführung des himmlischen Bräutigams mit seiner Braut in der Vollendung. Wenn wir hier gerade in Epheser 5, 27, Vers 27 denken, Christus hat sie, die Gemeinde, sich selbst dargestellt als eine Gemeinde, als eine Braut, sagt Paulus in Epheser 5. 2. Korinther 11, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern sie soll heilig und tadellos sein. Die Schönheit der Ehe. Ein erster solcher Begriff, den wir jetzt nicht ganz direkt im Zusammenhang mit Ehe finden, aber der doch untrennbar dazu gehört, ist der Begriff der Harmonie. Nichts umschreibt die Gedanken Gottes für die Ehe so schön und so deutlich wie die Harmonie. Harmonie. Da gibt es ganze philosophische Abhandlungen über Harmonie, Harmonieempfinden, Begriff und so weiter. Wir nehmen es ganz nach unserem gesunden Sprachgefühl, wie wir es kennen. Harmonie ist etwas überaus Positives. Harmonie hat sehr viel mit Ordnung zu tun. Und wir wissen, dass unser Gott ein Gott der Schönheit ist, dadurch, dass er so herrliche Ordnungen geschaffen hat. Und das kommt in diesem Wort auch so schön zum Ausdruck. Rein von der Wortbedeutung her kommt es vom Griechischen harmos oder ein ganz ähnliches Wort hafä. Das meint eigentlich die Zusammenfügung beziehungsweise im übertragenen Sinn dann ein Gelenk. Ein Gelenk. Zwei unterschiedliche Teile werden zusammengefügt und in einem Gelenk verbunden und so entsteht ein wohlfunktionierendes Neues durch dieses Gelenk. Denken wir an die verschiedenen komplexen Gelenke des Körpers, da gibt es Scharniergelenke, da gibt es Kugelgelenke und das ist immer ein hochkomplexes Gebilde und es ist sehr funktionstüchtig, ein Gelenk. Aber stellen wir uns vor, ein kaputtes Gelenk, ein blockiertes Gelenk, ein Gelenk mit Fremdkörpern drin, da geht sofort gar nichts mehr. Das wird blockieren und überaus schmerzhaft sein. Und dieser Begriff Gelenk bedeutet harmos. Und von da kommt das Wort Harmonie. Oder denken wir an verschiedene, völlig unterschiedliche Töne, die schön zusammengestellt zu der schönsten Harmonie führen können. Und so gibt es viele weitere Beispiele in der Natur, wo wir den Begriff Harmonie finden könnten. Ich möchte eine Stelle lesen in Epheser 2. Da lese ich gerne gleich nicht nur Vers 21, sondern schon Vers 19. So seid ihr, gemeint sind die Menschen, die aus den Heiden zum Glauben gekommen sind, die gläubig geworden sind, was ja vorher für die Juden undenkbar war, dass Heiden so direkten Zugang zu ihrem Gott bekommen könnten. Aber hier beschreibt es Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge als Heiden, ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern jetzt seid ihr Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Oikodomeo heißt bauen, Haus bauen, Oikos ist drin das Wort, ep heißt auf etwas bauen und das macht sehr viel Sinn, nämlich auf der Grundlage der Apostel und Propheten sind wir aufgebaut, auf der Grundlage des Wortes Gottes mit anderen Worten. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, von dem eben ein Bau aufgebaut wird. In ihm, in Christus, ist der ganze Bau zusammengefügt. wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr, also in Christus, mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Da finden wir im Vers 21 das Wort zusammengefügt. Synarmologeo heißt zusammenfügen. Dort haben wir wieder das Wort harmos darin. Synarmologeo. Über Gelenke zusammenfügen. Wir sehen, wie oft gerade der Epheserbrief dieses Bild von den Gelenken, von einem wohlgefügten Funktionieren braucht und eben, wie oft übrigens auch das Wort Bau oder ähnliche Worte vorkommen, das Aufbauen, da lesen wir auch gleich noch in Kapitel 4, Vers 16. Von ihm, also von Christus oder aus ihm, wird der ganze Leib zusammengefügt. Synarmologeo, wieder das Wort harmos, Harmonie, wird gebraucht. Zusammengefügt und verbunden durch Gelenke, hafa oder harmos, die einander Handreichungen tun. Etwas, das funktioniert, ein Gebilde, ein komplexes Gebilde, das funktioniert durch Verbindungen, durch Gelenke, durch Handreichungen nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und so zusammengefügt wächst der Leib das Wachstum zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein komplexes Gebilde, das Paulus hier zeigt, wie die Gemeinde aufgebaut wird. Im Zentrum ist Christus, die Gemeinde ist in Christus und zu was für einem herrlichen Bau das schlussendlich führt. Und da, ich erwähne diese Stellen nur, weil darin die Idee oder das Konzept von Harmonie ist. Harmonie heißt nicht da sitzen und nichts tun und etwas bestaunen, sondern es ist ein Gefüge, das sehr wohl zusammenspielt, das sehr schön eben zusammenspielt in Harmonie über funktionierende Gelenke, über die Liebe, die Handreichungen tut, die für den anderen denkt und nicht für sich selber. Das ist alles enthalten in diesem herrlichen Begriff der Harmonie, der ganz zentral ist in den Gedanken Gottes zum Thema Ehe. Wie könnte es auch anders sein, wenn er das alles braucht, um die Gemeinde zu beschreiben? Gemeinde und Ehe sind sehr eng miteinander verwandt. Und mir ist dieses Thema sehr wichtig, auch eben für die Gemeinde, weil gesunde, vorbildliche Ehen sind das Traggerüst der Gemeinde. Es gibt ganz sicher Gemeinden, die haben fast keine Ehen. Vielleicht viele Single-Leute, das gibt es sicher. Aber ich weiß trotzdem, dass das tragende Gerüst einer Gemeinde gesunde, ich sage nicht vollkommene, sonst können wir alle einpacken, aber gesunde Ehen sind. Das macht eine Gemeinde tragfähig. So wichtig wie das Gebet ist in der Gemeinde, aber gesunde Ehen sind überaus wichtig. Wir sehen es, wie Gott Gemeinde baut, wenn wir diese Stellen in Epheser 4 oder auch im ganzen Epheserbrief lesen. So hat also auch Gott die Ehe dazu bestimmt, durch das Zusammenfügen von Mann und Frau Harmonie darzustellen. Das ist ein Hauptgedanke Gottes mit der Ehe. Zwischen Mann und Frau Harmonie darzustellen. Diese zusammenspielende Einheit, diese Schönheit, dieser Wohlklang zwischen zwei Menschen. Das Zusammenfügen eben zu einem funktionierenden Bau, Oikodomä, zu einem funktionierenden Bau, der zum Segen wird für viele Menschen. Das ist die Idee Gottes für das Heim, für die Familie, eben für die Zelle der Gemeinde schlussendlich. Der nächste Begriff, der so gut zum Thema der Gemeinde passt ist und sehr ähnlich ist mit Harmonie, ist der Begriff der Symphonie. Der Symphonie, das kommt auch wieder vom griechischen Wort Symphonos, gemeint, wir kennen das natürlich aus der Musik, ist in Harmonie zusammenklingend. Symphonos. Die Symphonie, das wohlklingende Zusammenspiel. Dazu möchten wir nun eine Bibelstelle aus dem 1. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. 1. Korintherbrief Kapitel 7. Ich lese einfach mal dort die Verse 1 bis 6. Die Korinther hatten Paulus verschiedene Fragen gestellt, Probleme, die aufgetaucht sind in der Gemeinde. Unter anderem sind viele Fragen aufgetaucht zu Ehe, Ehelosigkeit, Ehebruch, all die ganze Thematik. Und da schreibt er ihnen: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib. Wir könnten dort auch übersetzen, verfügt nicht allein über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt, und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Wir werden noch sehen, ist meiner Ansicht nach etwas unglücklich übersetzt in diesem Vers 6, wenn da steht, das sage ich aber aus Nachsicht, syngnomä, gemeint, der Gedanke dahinter ist, das sage ich aber aus Verständnis. Weil ich euch verstehe, das meint Paulus, und nicht als Befehl. Ja, wir wissen, Paulus hatte ja die Geistesgabe der Ehelosigkeit. Das schreibt er dann weiter im Vers 7. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Paulus hatte die Gabe der Ehelosigkeit, was ihm natürlich erst ermöglichte, sein Leben in dieser intensiven Weise für den geistlichen Dienst hinzugeben. Und er sagt da in Vers 1, das ist eine gute Sache für einen Gläubigen. Aber er wusste ganz realistisch, dass diese Veranlagung auf den größten Teil der Gläubigen nicht zutrifft. Und dass die Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, einer der stärksten Kräfte im natürlichen Leben des Menschen ist. Paulus war absolut realistisch. Er lebte nicht abgehoben in Wolke 7. Und er wusste, dass diese Kraft überaus belastend und destruktiv wird, wenn ihr zum Beispiel außerhalb der Ehe und außerhalb der Schöpfungsordnung Gottes freier Lauf gewährt wird. Ein Gläubiger, der Unzucht praktiziert, sündigt ja an seinem eigenen Leib. Und dieser eigene Leib gehört ihm selber gar nicht, sondern der Leib des Gläubigen gehört Gott. Das lesen wir die Verse vorhin im 1. Korinther 6. Lese ich gerne noch ab Vers 18. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Da wird das griechische Wort eis gemeint. In seinen eigenen Leib hinein sündigt er. Er schüttet quasi Gift in seinen eigenen Leib. So wird es formuliert, der Gläubige, der Unzucht verübt. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist noch einmal, die Gott gehören. Die Gott gehören. Unser ganzes Leben gehört nicht mehr uns selber, sondern Gott. Ja, die Ehe ist nun sicher nicht nur geschaffen für die Kraft der Sexualität. Aber Gott hat sie ganz sicher gegeben als Bollwerk gegen die falsch genützte Sexualität, gegen die Unzucht. Ein Bollwerk dagegen ist die Ehe. Das formuliert Paulus ganz direkt im Vers 2. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Punkt. Ganz nüchtern, klar und deutlich und unmissverständlich. Dafür, dass sie das auch wirklich ist, die Ehe, ein Bollwerk gegen die Unzucht, dass sie es ist und bleibt, haben nun Frau und Mann einen großen Einfluss und eine große Verantwortung. Es braucht vom Mann das Lieben, Nähren, Pflegen, wie wir zur Einleitung gesagt haben, aus Epheser 5. Und es braucht auch von Seiten des Mannes das, was noch etwas weiter unten in Epheser 5 steht, im Vers 31, zum Beispiel das Verlassen von Vater und Mutter. Grundlegende Voraussetzung. Es braucht das Verlassen von Vater und Mutter, um sich mit seiner Frau fest zusammenzukleben. Das heißt nämlich der Ausdruck und seiner Frau anhängen. Fest zusammenkleben, sich selber fest zusammenkleben mit seiner Frau. Das heißt, das Verlassen von Vater und Mutter, seiner Ehefrau die richtige Priorität zu geben. In der Priorität vor jeder verwandtschaftlichen Beziehung zum Beispiel, aber auch vor der beruflichen Priorität. Und da merken wir sofort, was für eine Herausforderung wieder für uns Männer. Das ist alles drin in dieser Formulierung Vater und Mutter verlassen. das alte Leben, wo für mich gesorgt war, in Bezug auf die Beziehungen, auf den Alltag, ein Mann muss das alles verlassen und sich nicht in erster Linie seinem Beruf widmen, sich auch nicht in erster Linie seinen Hobbys widmen oder irgendeinen anderen Beziehungen, sondern seiner Frau in allererster Priorität. Das ist drin in diesem Verlassen und zusammen sich festkleben mit seiner Frau. Auch in Bezug auf den geistlichen Dienst des Mannes ist es so wichtig, dass die Ehebeziehung den richtigen Stellenwert hat. Das ist mir sehr bewusst und ja, ich habe noch viel zu lernen auch darin. Wie können wir Männer diese verschiedenen Punkte zusammenbringen und ihm die richtige Priorität geben? Aber das ist Voraussetzung, um wirklich zu dem Benefit der Harmonie, der Symphonie in der Ehe zu kommen, zum Benefit des Bollwerkes, das uns schützt, insbesondere zum Beispiel auch vor der Unzucht. Das sind Zusammenhänge, die sind alle sehr eng verbunden. Man kann nicht das eine ausschalten und meinen, alles andere würde genauso gut funktionieren. Man nimmt sofort ein Bein weg und es wird wackeln. Und dann braucht es natürlich auch die Liebe der Frau. Es braucht die Ehrfurcht der Frau. Das steht in Epheser 5, 33, dass die Frau den Mann fürchten soll im Sinne von Ehrfurcht, von Achtung. Was für ein wichtiges Thema, dass die Frau es versteht, ihrem Mann Achtung entgegenzubringen, Ehrfurcht. Und es braucht die Hingabe an ihren Mann durch die Frau. Da ist darin enthalten die biblische Unterordnung unter ihrem Mann. Das ist die Seite der Frau. Und darum liebe ich diesen Abschnitt so hier in 1. Korinther 7. Es braucht von beiden dann diesen nächsten schönen Begriff, der die Ehe so gut charakterisiert in Vers 3. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Und genau das ist auch die Frau dem Mann schuldig. Dieses herrliche griechische Wort oinoia. Oinoia. Oi, das kennen wir als Vorsilbe, das heißt gut, schön, wohl. Das oi. Und noia, das kommt von nous, die Gesinnung, das Denken. Gemeint ist das innerste Herzensdenken, die Gesinnung. Und wenn wir das zusammensetzen, kommen wir zu der Wohlgesinnung oder wohlgesinnt sein, was hier Schlachten mit Zuneigung übersetzt. Die aus der Tiefe des Herzens kommende Zuneigung. Was ist das? Ganz praktisch gesehen, es ist die Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit. Aus der Tiefe des Herzens kommende Zuneigung von mir zu meiner Frau und umgekehrt. Und dann landen wir bei der Zärtlichkeitserweisung. Als Mann schulde ich meiner Frau dies und umgekehrt. Beide schulden sich gegenseitig Oinoia, liebevolle Zuneigung, welche sich eben ganz konkret äußern muss. Ich kann es nicht nur theoretisch meiner Frau schenken, es muss sich äußern in der Zärtlichkeit, in der zärtlichen Zuneigung. Und dann kommt gleich Vers 4. Die Frau verfügt nicht selbst und so weiter, der Mann verfügt nicht selbst über seinen Körper. Das macht eben klar, dass die Oinoia auch etwas oder sogar sehr viel mit dem Körper zu tun hat. Eben, nicht selbst könnten wir übersetzen mit nicht alleine. Die Frau verfügt nicht alleine über ihren Körper, sondern in der Ehe verfügt die Frau und der Mann über den Körper der Frau. Und es verfügt der Mann und die Frau über den Körper des Mannes. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wie, was für ein herrliches Prinzip. Auch wieder einer dieser herrlichen Gedanken, die Gott in die Ehe gelegt hat. Aber es ist auch eine Verantwortung. Ich kann mit meinem Körper nicht machen, was ich will. Erstens gehört grundsätzlich mein Körper meinem Herrn. Und zweitens verfügt genauso meine Frau über meinen Körper. Und eben umgekehrt, der Mann über den Körper der Frau. Wie wichtig ist da auch ein Austausch im Gespräch, wenn es verschiedene körperliche Probleme auch geben kann. Ich lese noch weiter im Vers 5 dann eben, das ist auch ein sehr voller Vers, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Hier möchte ich zuerst das Augenmerk richten auf den nächsten herrlichen Begriff in der Ehe, das Zusammenkommen. Synerchomai, das Zusammenkommen. Und gemeint ist, wieder nach dieser Zeit der Trennung oder Enthaltsamkeit, wieder ein Fleisch werden. Wieder die intime Gemeinschaft pflegen. Nichts anderes als das ist hier klar und deutlich gemeint mit diesem Synerchomai. Dieser Vers ist mir sehr wertvoll, denn es zeigt uns, dass, ich betone, im Normalfall es nur eine Situation gibt, die eine höhere Priorität hat als das Pflegen der ehelichen Sexualität. Es gibt nur eine Priorität im Normalfall. Und das sind eben besondere Zeitpunkte der Gemeinschaft mit Gott. Paulus spricht hier vom Fasten und Beten. Wir merken daran, meine Beziehung zu Gott hat in allem in meinem Leben oberste Priorität. Sie hat höhere Priorität als meine Beziehung zu meiner lieben Frau oder die Ehe für sich. Die Beziehung zu Gott hat noch die höhere Priorität. Das sollte uns auch nachdenklich stimmen und dazu führen, dass wir uns überlegen, ja, wir hören jetzt viel über die Ehe, wie viel Aufwand es braucht, wie viel Zeit, wie viel Intensität zum Investieren in die Ehe. Aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Das ist meine Beziehung zu meinem Gott und Herrn. Und wie investiere ich da? Wie praktiziere ich das? Dass das die höchste Priorität ist, diese Beziehung in meinem Leben. Es ist auch gut, sich diese Fragen zu stellen. Wir merken, wenn wir dann eben Vers 6 weiterlesen, dass sofort schränkt Paulus ein. Paulus war sich bewusst, dass es noch viele andere Sondersituationen in einer Ehe geben wird. Zeiten der Krankheit, Zeiten der Trauer, Zeiten der Trennungen durch äußere Umstände und so weiter. Und darum hat er diesen Vers 6 angehängt: Das sage ich aber, weil ich es verstehe, dass nicht immer der Normalfall ist. Aus Verständnis, aus Mitgefühl ist auch in diesem Wort Syngnomä enthalten. Und nicht als Befehl. Ich bin so froh, dass er das ebenso ganz klar ausdrückt. Und trotzdem setzt er die Normalität. Er zeigt, Gott hat die Ehe so herrlich geschaffen, hat sie in unsere Hände gegeben und wir haben nun eine große Verantwortung dafür. Und jetzt gehe ich noch zurück eben zum Anfang von Vers 5, wo steht: Entzieht euch einander nicht. Dieses Entziehen, Apostereo, kann auch übersetzt werden und dann gehen einem sofort auch die Augen auf, wenn wir wissen, dass man auch übersetzen könnte: Beraubt euch einander nicht. Beraubt euch einander nicht. Solche speziellen Zeiten, wo eben beide getrennt sind, auch in Bezug auf die eheliche Gemeinschaft. Solche Zeiten sollen, wo immer möglich, zeitlich klar begrenzt sein. Ganz klar, einfach eine bestimmte Zeit lang. Klar begrenzt. Und solche Zeiten sollen auch insbesondere ec symphonu, in Übereinstimmung abgemacht werden. Da finden wir ganz direkt den Begriff der Symphonie. Und das fasst so wie die ganze Thematik der Ehe zusammen. Die Ehe ist ec symphonu. Die Ehe besteht aus Übereinstimmung zwischen Mann und Frau. Sie besteht aus einer symphonischen Übereinstimmung zwischen Mann und Frau. Symphonie, dieses wohlklingende Zusammenspielen, Zusammentönen. Und damit wird so treffend das Wesen der Ehe, wie sie Gott gedacht hat, dargestellt, ihre Schönheit, ihre Tiefgründigkeit. So treffend wiedergegeben mit diesem Ausdruck der Symphonie. Stellen wir uns vor, zwei so unterschiedliche Menschen. Wie unterschiedlich denn? Ja, so unterschiedlich wie Mann und Frau sind. So unterschiedliche Menschen lassen sich zusammenfügen zu einer Symphonie. Zu einem wohlklingenden Zusammenspiel in Harmonie und in Zärtlichkeit. Und das ist so auch so ein gutes Bild, weil wir wissen, wenn wir ein gewaltiges Konzert hören gehen, ich liebe symphonische Musik, diese herrlichen Symphonien von einem Georg Friedrich Händel, von vielen anderen, von Johann Sebastian Bach. Was gibt es Erhabenderes, als so ein hochstehendes Werk zu hören? Und wie ist denn das? Kommen die Leute, die das spielen, einfach machen ein Datum ab, kommen zusammen und tragen uns das vor? Nein, wir wissen, Stunden um Stunden um Stunden um Stunden an Übung, an Zeitinvestition. Zusammen, aber auch jeder Einzelne für sich. bis wir das genießen dürfen, was dann ertönt in der Symphonie. Wenn man die Stunden, den Zeiteinsatz zusammenzählt von jedem einzelnen Musiker, wir würden staunen. Und auch deshalb ist der Ausdruck der Symphonie der Ehe so treffend. Weil, ja, wir dürfen üben und üben und üben. Und wir kommen bis an unser Lebensende nicht zum Abschluss in der Ehe zu üben und Fehler zu machen und zusammen auszutauschen und wieder neu zu versuchen und wieder üben, sich nicht demotivieren lassen, nicht entmutigen lassen. Wie oft geht es uns vielleicht so, dass wir über uns selber entmutigt sein können, wenn wir denken, wo wir überall versagen, auch in Bezug auf unsere liebe Frau oder umgekehrt. Diese Symphonie der Ehe, die muss den richtigen Stellenwert haben in unserem Leben, in meinem Leben. Es ist der Kern, die Zelle der Gemeinde. Es gibt keine gesunden Gemeinden, wenn nicht gesunde Ehen auch da sind. Weil es so eng miteinander zu tun hat, so eng verwandt ist. Als Mann habe ich einen großen Auftrag an meine Frau, sie zu lieben, zu nähren, zu pflegen, gleich wie der Herr es macht mit der Gemeinde. Habe ich noch sehr, sehr viel zu üben. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Wenn ein Musiker diese Zeit alle investiert und dann hört man das Endresultat. Es lohnt sich. Es ist Schönheit pur, es ist Harmonie pur, es ist symphonisch unbeschreiblich. Es hat mit dieser Eunoia zu tun, dieser Zuwendung. Und wenn wir das praktizieren, nicht aufgeben, dann wachsen all diese Begriffe, die Harmonie. Sie wird wachsen, die Zuneigung und Zärtlichkeit. Dinge, die wachsen können, die sind dazu gegeben, um zu wachsen. Die Freude an der Sexualität, sie kann wachsen. Die Symphonie der Ehe. Wir merken, das ist ein Positivkreislauf. Wenn wir die Zeit, die Kraft investieren und wirklich mit der Hilfe unseres Herrn das ganz ernst nehmen, dann gibt das einen positiven Kreislauf. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Es braucht Zeit und Übung. Weil es war Gottes Gedanke, dass die Ehe die Vorstufe sein soll der himmlischen Ehe mit dem Herrn Jesus Christus. Das war Gottes Gedanke hinter der Ehe zwischen Mann und Frau, zwischen gläubigen Eheleuten, dass es die Vorstufe sein soll, eine Vorschattung der himmlischen Ehe zwischen himmlischem Bräutigam und der Braut. Ich bin überzeugt, dass das ein sehr wichtiger Grund ist, warum die irdische Ehe in der Ewigkeit nicht weitergeführt wird. Weil wir werden dann dort dem himmlischen Bräutigam, der vollkommenen Ehe, zugeführt. Und wir können nur mit Christus im Himmel in der Ehebeziehung stehen. Aber hier auf der Erde soll unsere Ehe ein Vorbild, eine Vorschattung sein auf den himmlischen Zustand. Es ist mir sehr bewusst, dass all die Punkte, die ich jetzt gesagt habe, eben, es sind Gottes Gedanken des Idealfalles. Des Idealfalles. Aber er hat die Ehe so geschaffen, in dieser Idealvorstellung, als ein Ausdruck der himmlischen Harmonie, als ein Ausdruck unfassbarer Symphonie, herrlichen Zusammenspiels, der Zuneigung, der Zärtlichkeit, als Ausdruck des Einswerdens, des Zusammenkommens. Das sind alles Gottes Gedanken zu der Ehe. Und er will sie uns nicht vorenthalten. Er möchte, dass wir zunehmen in diesem Geschenk, in diesem Kunstwerk, das er uns gegeben hat zwischen Mann und Frau. Und leider sind wir noch allzu oft eben in unserem Alltag von der Fülle seines Geschenkes der Ehe weit entfernt. Aber das muss nicht so bleiben. Es ist kein Tag zu spät, um zu investieren in die Ehe. Und es ist so wichtig, dass wir für unsere Ehen beten. Lasst uns immer wieder beten für unsere Ehen. Es ist das Kernstück der Gemeinde, das ist mir sehr wichtig geworden.